Siege!
Hey, das wollte ich sagen. Wir sind Derby-Sieger. Du sollst doch hier...
Derby-Sieger! Das kann man nicht sagen. Das muss man schreien irgendwie,
ja,
oder?
Ja, naja. Ich wollte singen.
Genau. Ach so. Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey! Hey! Ja, genau. Also.
Genau das.
Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 531, aufgenommen. Was?
Ja, falsch? 31.
Genau. 31, genau. 531, aufgenommen am Montagabend, den 11. März 2019. Und vor etwas mehr als 24 Stunden fand das Stadtderby statt. Am Millerntor, der FC St. Pauli empfing den Hamburger Sportverein und verlor dieses Spiel natürlich aus. Ist ja klar, ja, weil es kam ja der Dino und ja, der HSV gewann dieses Spiel völlig verdient mit 4:0. Mein Name ist Tobs, dein Name ist Sascha.
Jawohl, so ist es. Ja, du siehst, ich bin so ein bisschen aufgeregt, Tobs, weil sowas haben wir natürlich beide lange nicht erlebt, ne?
Und wir haben damit auch nicht gerechnet.
Nein, natürlich nicht. Wer unsere Tweets aufmerksam verfolgt hat vor dem Spiel, und zwar Tage vor dem Spiel, der konnte so ein bisschen rauslesen, dass wir da so ein bisschen nervös sind und es könnte auch anders sein. Aber unsere Jungs haben uns natürlich Lügen gestraft. Ne? Also 4-0. Also,
4-0!
Man muss auch sagen, in der Höhe verdient.
Und total verdient. Wie geil war das bitte? Also, vielleicht müssen wir ein bisschen chronologisch durchgehen.
Bitte, ja.
Ich habe die Woche vor dem Spiel nicht viel mitbekommen, außer natürlich über meinen Twitter-Account, weil ich bis vor na gut 2 Stunden noch auf Mallorca war. Also, ja. Ich bin jetzt gerade eben, also eigentlich mehr oder weniger Jacke ausgezogen, Podcast-Mikrofon angemacht, nur für euch natürlich, ja, und für den HSV und für dich und für mich. Also, nein, also, ich habe in der Woche nicht viel mitbekommen. Wie war die Stimmung hier in der Stadt? Was war bei dir auf der Arbeit? Erzähl mal so. Gab es da irgendetwas, wo du sagst, es war wirklich schon ein bisschen anders als sonst?
Ja, das ist ja ganz klar. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden. Ja, auf der Arbeit haben wir natürlich auch, also ich schreibe ja ein bisschen über Sport und da haben wir natürlich auch den einen oder anderen Fachmann sitzen oder Fan. Und da bleibt es nicht aus. Da sind natürlich St. Pauli-Fans, da sind sogar Werder-Fans und aber natürlich halte ich die HSV-Fahne hoch.
Ah.
Und ja, aber die Stimmung war schon so ein bisschen, sie knisterte. Ne? Also nicht im negativen Sinne, aber so eine gewisse Anspannung war dann da, eben weil ich auch nicht grundsätzlich positiv die Woche angegangen bin. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, habe ich ja nun mehrfach schon gesagt. Das nutzen natürlich die Kollegen aus. Ne? Was jetzt in Hamburg so an sich los war, kann ich schwer sagen. Auf Twitter hat sich das, glaube ich, ja, so pari-pari gegeben. Ne? Die einen haben gesagt, die hauen wir aus dem eigenen Stadion. Die anderen haben gesagt, oh, das könnte aber verdammt werden.
Es gab HSV-Fans, die gesagt haben, die hauen wir aus dem eigenen Stadion.
Ja, es gibt ja immer Verrückte. Ne? Ich nenne keine.
Nein, aber in diesem Fall waren sie ja gar nicht verrückt. Das waren ja Hellseher.
Ja, Hellseher, genau.
Das muss man ja sagen.
Ja, muss man sagen. Oder auch unverbesserliche Optimisten. Aber sie haben recht behalten und das ist das Schöne. Ne? Das war wirklich, wirklich Balsam auf die geschundenen Seelen. Und Hups, ich glaube, es war der 16. Februar 2011. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Will ich den Verein nochmal nennen? Doch, St. Pauli 1-0 bei uns gewonnen hatte damals. Tor von Asamoah. Ich war natürlich im Stadion. Hinterm Tor musste ich das Ganze mit ansehen. Oh, und dann begann ja unsere Leidenszeit. Und ich bin so froh, dass sie jetzt erstmal vorbei ist. Und heute, ich schwör's dir, meine ersten 20, 30 Tweets drehten sich alle um das Spiel auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe mir das Handy aus der Tasche genommen und habe getwittert wie ein Blöder. Und es war nur Derby-Sieger, großartig. Mann, geht's mir heute gut. Ich habe das U3 U-Bahn St. Pauli-Schild fotografiert, wo so ein schöner HSV-Aufkleber drauf pappte. Großartig war's.
Ja, ich bin auch immer noch euphorisiert, muss ich sagen. Ne? Weil ich habe mit dieser... Es war ja auch eine absolute Leistungssteigerung. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich empfand, es stand ziemlich viel auf dem Spiel. Der HSV vor diesem Spiel war in der Rückrundentabelle nur Elfter. Ja. Also wir waren wirklich nicht gut drauf. St. Pauli besser, ne? Waren Achter. Und wenn man sich dann die Tabelle angeguckt hat generell, dann muss man ja sagen, hätte St. Pauli dieses Spiel gewonnen, dann hätten die 46 Punkte. Wir wären zwar Wären wir auf Platz, nee, Quatsch. Ja,
wir hätten noch einen Punkt Vorsprung gehabt auf jeden Fall. Ne?
Aber Union aber Berlin wäre Zweiter. Wir wären dann nur Dritter, glaube ich, ne? Mhm,
genau. Ja, genau. Zwischenzeitlich, ja. Ja, genau.
Also es war viel Druck. Es war unglaublich viel Druck. Es war eines dieser beschissenen Sechs-Punkte-Spiele. Und ich kann mich an so gut wie gar kein Sechs-Punkte-Spiel erinnern, das wir gewonnen haben, außer Relegationsrückrundenspiele. Die haben wir dann immer vor uns entschieden. Aber ansonsten, wie oft weiß ich, da habe ich als Fan gedacht, ey, wenn wir heute gewinnen, dann sind wir mal einen richtig guten Schritt weit vorne. Und dann hat es irgendwie nie geklappt. Und insofern hatte ich echt so einen Pessimismus. Und am Spieltag selbst, an dem Sonntagvormittag, ich habe das auch, glaube ich, getwittert. Da hatte ich ein verdammt gutes Gefühl.
Auf einmal.
Und da hatte ich Angst vor mir selbst. Ich denke, wieso hast du jetzt ein gutes Gefühl? Du wirst sicherlich nur enttäuscht. Und als Alex Meyer dann in der 20. Minute oder 10. oder was das war, dann, weißt du, diesen schon fast reingehauen hätte, da dachte ich schon, um Gottes Willen. Ne? Also,
das stimmt. Naja. Das stimmt, ne? Aber du, wollen wir erstmal noch ein bisschen Chronologie walten lassen?
Ja, bitte, bitte, bitte.
Wir haben
ja
noch ein paar andere Spiele gehabt, bevor wir, also wirklich bevor das, ich sag mal, die St. Pauli-Spielanalyse sozusagen der Höhepunkt dieser Folge wird, wenn wir das dann können überhaupt in unserer Euphorie, ganz nüchtern zu analysieren. Aber vorher hatte der HSV ja noch im Ganzen drei Spiele seit unserer letzten Folge. Ja, und
interessiert kein Menschen. Wir sind Derby-Sieger, aber wir können es trotzdem mal kurz durchgehen.
Wir müssen sagen, wir sind ja, wie gesagt, chronologische Pflichten und so weiter. Und die Leute freuen sich doch darauf.
Ach so, ja, natürlich. Ja. Naja, aber so richtig viel zum Freuen gab es ja nicht, ne? Heidenheim.
Es ging so. Wenn man sich das schönreden will, Heidenheim war ja bis dato die erfolgreichste Zweitligatruppe im Jahr 2019, glaube ich. So war das von den Punkten her. Da haben wir ein grandioses 2-2 geholt.
Nee, war es grandios? Nee, ne?
Also das war okay, das Spiel, aber ich glaube, spätestens da kam schon der ein oder andere Kritiker auf, und zwar vollkommen zu Recht, der so ein bisschen bemängelt hat, dass so ein richtig großer spielerischer Fortschritt unter Wolf im Gegensatz zu Titz, so wollte ich sagen, ja gar nicht zu bemerken sei. Also wir sind ja auch wirklich nicht gut ins Jahr 2019 gekommen, das muss man mal sagen, haben aber da den wichtigen Punkt geholt. Und unser Neuzugang aus dem Winter vom VfB Stuttgart, Berkay Özcan, hat sein erstes Tor für den HSV geschossen. Immerhin das.
Genau. Das kann man sagen. Geiler Typ. Zu dem anderen Entwicklung unter Wolf komme ich später nochmal. Aber dass wir durchwachsen, würde ich mal sagen, ins Jahr gestartet sind, das ist ja klar. Ich meine, das erste Spiel haben wir gewonnen gegen Sandhausen, dann haben wir verloren gegen Bielefeld, dann sind wir eine Runde weiter im DFB-Pokal mit Nürnberg, dann haben wir gewonnen gegen Dresden, das war aber auch eher krampfig. Dann dieses Unentschieden. Ja, und dann,
Oh Gott, ja.
Also, dann. Ja.
Wir müssen dann einmal das böse Wort sagen, Regensburg.
Ganz ehrlich, daran weißt du auch, daran merkst du auch, wo der HSV 2019, wo wir stehen.
Ja.
Bayern München hat als Angstgegner Real Madrid und, keine Ahnung, Manchester City. Und Dortmund hat als Angstgegner Tottenham und, weiß ich nicht, Barcelona. Und unsere Angstgegner heißen Holstein Kiel und Jahn Regensburg. Ich meine, da fällt dir doch nichts mehr ein.
Nein.
Das kann doch nicht angehen, dass wir diese Spiele verlieren.
Das glaube ich gern. Also Gott sei Dank, habe ich keine einzige Sekunde bis heute gesehen, denn ich habe zu dem Zeitpunkt, als das Spiel angepfiffen wurde, einen 75. Geburtstag zu feiern gehabt. Nicht meinen eigenen, aber den von einem netten anderen Menschen. Und habe nur über Kicker-Ticker verfolgen können. Und irgendwann sah ich, 1-0, läuft doch wunderbar.
Ja, ich erinnere mich auch, wir sind ganz gut in dieses Spiel gestartet. Also okay in dieses Spiel gestartet. Und dann gab es ja die relativ frühe rote Karte für Sakai.
War das nicht? Nein, du sprichst vom anderen Spiel. Die rote Karte, gelb-rot von Mangala. Mangala,
du hast recht. Ja. Stimmt, das war später. Du hast recht. Da habe ich ja noch getwittert, nimm den Mangala raus. Ja, also, ja, stimmt.
Ja, das siehst du. Ja. Ne? Man hört ja nicht auf
mich. Nee, man hört nicht auf mich. Ne?
Ja, und dann, eine Stunde später, nachdem also der dritte oder zwischen dem dritten und vierten Gang bei meinem tollen Geburtstagsgängemenü, gucke ich mal wieder auf kicker.de und sehe, wir haben verloren. Zwei rote Karten, Spiel verloren. Also, das war, ich wollte davon nichts sehen. Ich wollte es am liebsten verdrängen. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe keine Sekunde geguckt und, möchte ich auch nicht mehr.
Ne? Nee, solltest du auch nicht. Ja, das Nein. war, ja, das war Jan Regensburg. Ich erinnere mich jetzt besser. Die haben nachher leider auch noch verdient gewonnen. Ja, okay. Also, ja, das Spiel, ich glaube, bis zur 60. oder so haben wir eigentlich ganz gut gespielt oder akzeptabel gespielt. Gut will ich jetzt nicht sagen, aber akzeptabel gespielt. Und dann haben wir uns dieses Ding noch so aus der Hand nehmen lassen. Das war verrückt. Ja.
Okay.
Aber noch schlimmer fand ich, war dann unser Sieg gegen Greuther Fürth. Ja, weil das war doch Fußball zum Abgewöhnen.
Ja,
das war doch grausam.
Also wer da gedacht hat, der HSV kann nicht schlechter, doch, HSV kann immer noch schlechter spielen. Ne? Ja. Solange da beide noch ein Sieg rausspringt,
fällt
ja immerhin etwas Positives. Das war wirklich das einzig Positivste. Ich musste trotzdem ein bisschen lachen. HSV Greuther Fürth, das war für mich also eine derartige Slapstick-Nummer. Unser ehemaliger Superkicker Julian Green, der ja mal bei uns ausgeliehen war von den
Bayern.
Das war letztlich für mich der spielentscheidende Mann. Ne? Und zwar durch seine Hinausstellung natürlich. Ne?
Was?
Also es war ja so, der hat ja gelb-rot gesehen in der 67. Richtig. Minute. Der hatte irgendwann die gelbe Karte sich abgeholt, okay. Und dann war es so, dass er im 16er bei uns zu Fall kam, nach einem Zweikampf mit Gideon Jung. Ich glaube, der Ellbogen oder die Hand von Jung war auch irgendwie im Gesicht von Green.
Ja, aber
okay.
Das war keine Schwalbe. Das war
Schwalbe. Deswegen sage ich ja, ne? Es war keine Schwalbe.
Stimmt.
Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, fällt er auch mit den Füßen zuerst und dann erst mit dem Gesicht. Oh Gott, das war jetzt ein sehr krummer Satz, aber du wirst wissen, was ich meine. Also wenn ich im Gesicht getroffen werde, dann halte ich mir das Gesicht und bei ihm sah es halt so aus, als wäre er am Fuß getroffen.
Ja, aber da, auch da müssen wir sportlich fair bleiben. Der hat eine gelbe Karte bekommen für Schwalbe und deswegen ja gelb-rot.
Genau.
Und das war keine Schwalbe. Also,
ehrlich gesagt,
das war schwierig, fand ich. Also,
ja,
diese Entscheidung war schwierig.
Also würde es in der zweiten Liga diesen Videobeweis geben, ich glaube, dann hätte man das so
nicht
gewertet.
Weiß ich gar nicht, es war ja eine gelbe Karte.
Ja.
Ich glaube, es geht ja nur bei Glattrot.
Szene, die vielleicht untersucht worden wäre oder so.
Ich glaube nur bei Glattrot. Aber gut, gefährliches Halbwissen. Was interessiert uns die erste Liga? Noch nicht. Diesen scheiß Video Assistant Referee haben wir noch nicht.
Das stimmt. Ne?
Ist auch gut
aber durch diese Hinausstellung hatte HSV dann Überzahl.
Ja.
Und aus meiner Sicht war das dann wirklich spielentscheidend, weil bei den Fürthern dann so ein bisschen die Luft rausging. Und das meine ich genau im Wortsinne. Also HSV besticht ja zumindest durch späte Tore in dieser Saison gerne mal. Und ja, da war es auch wieder soweit. Unser Capitano Aaron Hunt hat dann so halb reingegrätscht irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob er das genauso gewollt hat.
Nein.
Und insofern haben wir da glückliche 3 Punkte geholt.
Ja, total glückliche 3 Punkte. Es war wirklich ein schlechtes Spiel. So, und jetzt kommen wir aber zum Derby-Sieger.
Ja,
so, genau. Ja, aber eigentlich war es ganz gut, dass wir das nochmal kurz durchgegangen sind, weil ich habe es ja gerade gesagt, wir waren vor diesem Spiel, waren wir Tabellenelfter in der Rückrundentabelle, ja. Und ob Greuther Fürth, ob Jahn Regensburg, ob Heidenheim, ob Dresden, ob Bielefeld, wir haben auch schon richtig viele unterdurchschnittliche Spiele abgeliefert.
Mhm.
Ja, und dann, du hast es ja schon angedeutet, ja, dass unser Trainer dann auch schon wieder in den sozialen Medien schon ziemlich unter Feuer stand und unter Kritik und da entwickelt sich nichts und so weiter. Das habe ich nie unterstrichen, weil ich empfand zum Beispiel gegen Nürnberg, nicht nur weil wir da gewonnen haben, und Nürnberg, weiß ich, spielt auch eine ganz, ganz schwache Saison. Mhm. Aber da waren wir aber relativ griffig. So, und haben uns vielleicht nicht viele Torchancen erspielt, aber wir waren eigentlich so wie jetzt gegen St. Pauli auch, wir waren irgendwie griffig, wir waren irgendwie im Spiel. Und wenn ich daran denke, als er übernommen hat, diese ganze Hinrundenserie, da haben viele doch von uns gedacht, geil, der hat echt einen Matchplan, der weiß, wie es geht, die beiden Außenverteidiger dann ins Zentrum und da Übergewicht schaffen und. Also eigentlich, ich finde das ungerecht, wenn man sagt, unter ihm hat sich nicht viel entwickelt, aber wir haben jetzt eine Delle genommen. Ja, wir haben uns eine Delle genommen, so wie es jetzt auf einem deutlich höheren Niveau natürlich Borussia Dortmund leider auch gerade tut. Ja, dass man sagt, natürlich können die viel besser spielen als das, was sie jetzt machen, aber irgendwie kriegen sie momentan die PS nicht auf die Schiene. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch beim HSV, dass man irgendwie sagt, die haben Bock und die wollen und das ist auch ein ganz guter Trainer und alles stimmt, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf dem Rasen. Ey, und dann kommt dieses Spiel, wo ich so denke, geil, da haben wir richtig, richtig gut gespielt. Unfassbar, richtig gut, ne? Ja.
Ja, ja, das war wirklich.
Also es war für die Fans wichtig, es war für die Mannschaft wichtig, es war aber auch für den Trainer wichtig. Also das war wirklich, also besser geht's nicht. Also das
es,
war
es
geil. War
auch, es stimmt auch wirklich, es war eine hochkonzentrierte Leistung vor allem auch. Ja. Also hinten nichts zugelassen. Klar, er kommt so ein Mann wie Meier, der für die zweite Liga einfach überqualifiziert ist, auch mal zu Gelegenheiten. Schlauer Fuchs, wie er ist, ne, der nutzt diese kleinen Fehlerchen von Rick van Drongelen eben gern mal aus. Und wenn er dann reingeht, dann wird's wieder Tor des Jahres. Aber im Grunde hat unsere Abwehrmannschaft da überhaupt nichts zugelassen. Auch Sakai
hat eine richtig
eine super.
Der hat eine richtig gute Leistung abgeliefert. Ja.
Wir kritisieren ja gerne mal, ne, aber das finde ich gehört sich auch so. Also ein japanischer Nationalspieler mit, ich weiß nicht wie viele Länderspielen, auch wenn er jetzt nicht mehr, wenn er zurückgetreten ist inzwischen aus der Nationalelf, mit seiner Erfahrung muss die zweite Liga einfach, ich will nicht sagen beherrschen, aber ja, muss schon dominieren irgendwo.
Ja, so wie sein Kompagnon auf der anderen Seite, ne?
Genau,
ja,
genau.
Eigentlich, ja. Ne?
Und, so, und von daher finde ich, muss der da schon gewissermaßen überragen. Das tat er oft nicht, aber in dieser Partie wirklich sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen, dem ich da irgendwie jetzt eine schlechte Note oder so geben könnte, auch nicht ansatzweise. Also, mir fällt da keiner ein, der da so ein bisschen einen Leistungsabfall hatte gegenüber seinen Mitspielern. Ne? Also.
Auf keinen Fall. Begeistert. Ja, ja. Ja, war, ne? Ja.
Und es passte auch wirklich von vorne bis hinten alles. Es ging ja schon mit diesen Choreos los. Also im Grunde hat der FC St. Pauli die Rolle übernommen, die ja sonst immer so ein bisschen dem HSV zugeschrieben wird, finde ich. Ne? Also da geht mal eine Choreo schief. Hast du das? Du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ne? Da ist sogar bei St. Pauli eine Choreo schief gegangen.
Wieso ist eine Choreo schief gegangen?
Ja, die haben so ein Plakat entrollt. Du kennst doch diese Szene von vor 8 Jahren. Der Keeper Benedikt Piquet tritt die Eckfahne.
Ja, ne? Klar.
Und diese Szene haben sie quasi raufgezeichnet auf so ein riesiges Banner. Nur haben sie es leider falsch rum ausgelegt. Und jetzt stand diese Zeichnung auf dem Kopf.
Das Nein, okay.
Also ich möchte kein St. Pauli-Fan irgendwie nochmal sehen, der einmal über eine HSV-Choreo meckert. Das Ding.
Wobei ich war schwer begeistert, ne? Von der Choreo insgesamt, dass das jetzt falsch rum ist. Okay, das habe ich jetzt ehrlich. Ich weiß genau auch, welches. Ich weiß auch genau, was du meinst, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, was das da sein soll. Was
sie
aber jetzt macht es ja langsam Sinn, so nach ein paar Tagen. Ja, genau. Also ich fand aber trotzdem die Stimmung, also jetzt nehmen wir mal Pyro nochmal schnell außen vor, aber ansonsten die Stimmung sowohl von den St. Pauli-Fans als auch von den HSV-Fans. Also ich war auf Mallorca von meinem iPad sitzen, schwer begeistert von der Lautstärke, von der Stimmung. Das war schon alles sehr geil, das muss ich sagen. Ja.
Das kann man, glaube ich, auch neidlos anerkennen. Also ein Hexenkessel ist das Stadion schon und das Publikum.
Ist auch ein schönes Stadion. Ich mag das ja, muss ich sagen.
Ja, klar, das ist so ein britisches oder so ein englisches.
Ja,
ne?
Ja, also ich finde das total gut. Ja.
Das ist schon nicht schlecht. Das muss man auch anerkennen. Und ich glaube, da fällt uns auch kein Zacken aus der Krone. Das können wir gerne mal machen.
Jetzt erst recht nicht.
Ne? Und aber unsere Fans haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen.
Auch also super, total.
Ja, also wahnsinnig. Und zwar in zwei Stadien, das muss man ja auch mal sagen. Ne?
Boah.
Denn, das ist dir ja nicht im Verborgenen geblieben.
Nein, gar nicht.
Erzähl du.
Okay. Nee, ist auch ein guter Freund war da und hat nachher davon berichtet, aber man hat auch auf HSV-TV, konnte man ja auch sehen, ne? Da haben sie auch nochmal so 2-3 Minuten Zusammenschnitte gemacht von der Atmosphäre. Es waren ja knapp 10.000, glaube ich, im Volkspark. Und das muss eine mega Stimmung auch da gewesen sein.
Ich meine, ganz ehrlich, auf der Tribüne, da waren mehr Zuschauer als mancher Zweitligist wirklich ein Heimspiel im Stadion halt so.
Ja.
Also ja. Wahnsinn, kann man nur wirklich den Hut ziehen, ne?
Ja, geil.
Ja, diese Pyro-Sache, auch da ist St. Pauli hat diesmal diese typische HSV-Rolle eingenommen, den Buhmann nämlich. Eine Spielunterbrechung, also gut, haben wir auch schon einmal geschafft in der Saison im Pokal, war auch ziemlich peinlich. Aber jetzt waren
ich glaube,
St. Pauli die Fans, die so ein bisschen...
Naja, komm, ach nee, komm, da haben beide Seiten sich völlig daneben benommen. Es ging ja los beim HSV, im HSV-Fanblock schon nach 5 Minuten, wo dann unterbrochen werden musste und ich habe auch meinen Unmut getwittert. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen werde, weil ich habe doch ziemlich viel auf den Kopf bekommen danach. Und Twitter eignet sich halt nicht zu einer Diskussion. Ich registriere dann einfach, dass es anscheinend viele in meinen Augen in diesem einen Punkt Vollidioten gibt, die das auch noch befürworten oder gut finden oder sagen, ich soll mich nicht so anstellen oder irgendeiner hat geschrieben, du bist doch Indie im Stadion und so, wo ich so denke, hey, höchstwahrscheinlich war ich öfter im Stadion, als der überhaupt auf der Welt ist, aber scheißegal. aber ist ja anyway, du kannst nicht diskutieren, aber das hat ja auch was mit Haltung zu tun und ich denke, es ist wichtig, dass man zumindest mal eine Haltung annimmt und deswegen glaube ich, auch wenn man dann so einen kleinen Shitstorm erhält, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sagt, also ich finde das ätzend. Und ich finde es auch ätzend. Wir haben das hier schon öfter thematisiert, wir müssen das jetzt nicht lang und breit diskutieren.
Nein.
Da haben sich die HSV-Fans echt einen Bärendienst erwiesen, das fand ich total scheiße. Und ich rede nicht von den 2500 oder 2600 Fans, die da waren, sondern ich rede von den 20, 30 Vollidioten, die das machen. Und noch dämlicher St. Pauli, muss man sagen, wie sind die gut in die zweite Hälfte gestartet und irritieren da ihre eigene Mannschaft. Da denkst du auch, mein Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich echte Fußballfans sind oder Clubfans. Das sind Selbstdarsteller. Die nutzen diese Bühne, weil sie finden, dass das geil ist und das gehört irgendwie dazu und da geht ihnen einer ab. Aber wenn du deiner Mannschaft unterstützen willst, dann ist das ja während des Spiels total bekloppt. Also wenn deine Mannschaft ein Tor schießt, wie hier, 1-0, Lasogga, ne, und er läuft da quer über den Platz. Und dann hast du, weil du so Pyromane bist, dann hast du das und flippst völlig aus und hast, keine Ahnung, das ist der schönste Moment in deinem Leben. Ja, und dann zündest du diese Fackel. Dann findet Hobbs, das war immer noch doof, aber dann kann ich es ja zumindest nachvollziehen.
Ja.
Aber mitten während des Spiels, während deine Mannschaft angreift, die eigenen Spieler so zu irritieren, das ist ja total bescheuert.
Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Da auch wirklich, in dem Moment habe ich gedacht, ey, wie geil, dass sie da ausgerechnet jetzt sich da bemüßigt fühlen, da ihre Pyros zu zünden. Nehmen sie schön der Mannschaft den eigenen oder der eigenen Mannschaft den Schwung. Das war wirklich toll. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ne? Warum nicht auch mal so rum? Ja, das war wirklich von vorne bis hinten eine schöne runde Sache.
Wir werden es höchstwahrscheinlich, also die Hörer hören das ja schon. Ich meine, die kennen uns ja auch schon lange. Ne? Wir werden es ja höchstwahrscheinlich ja gar nicht schaffen, chronologisch irgendwie hier vorzugehen. Aber wenn ich es doch noch einmal versuche, zumindest den Versuch starte, ich möchte ganz bewusst sagen, mein Man of the Match. für mich der, den ich am meisten loben würde, ist wirklich Hannes Wolf. Weil ich fand die Aufstellung schon, ich muss es sagen, ich fand die schon geil. Und ich bin ja ein kleiner Holtby-Fan, ich weiß, damit bin ich ja, ich will nicht sagen alleine auf dieser Welt, aber da finde ich jetzt vielleicht keine Mehrheiten bei den Hörern. Aber ich persönlich finde so ein Holtby, der ist so emotional und der ist auch so, also der hat auch richtig Bock auf diesen Club. Und den in so einem Spiel nicht zu bringen, finde ich eigentlich schwierig. Aber es machte so Sinn, dass man sagt, ey, Mangala und Janicic eine Doppelsechs. Weil wir einfach zu oft immer hinten was anbrennen lassen. Ich meine, mal ganz ehrlich, auch in den Spielen davor, ob das jetzt Fürth ist oder ob das Dresden oder wie auch immer, wir können doch vom Glück reden, dass wir in der zweiten Liga sind, weil wir lassen den gegnerischen Mannschaften einfach zu viel Torchancen. Ja, und zum Glück ist das Niveau nicht so hoch, dass da jede Torchance drin ist. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir mal weniger Torchancen zulassen. Und jetzt mit einer Doppelsechs das so ein bisschen kompakter zu halten, fand ich total clever. Ja. Und da der Mangala ja sowieso mehr Bock hat, auf einer 10 zu spielen als auf einer 6, hat sich das für mich sofort erschlossen, dass man sagt, geil, wenn wir nicht im Ballbesitz sind, da haben wir eine schöne Doppelsechs. Und wenn wir im Ballbesitz sind, dann kann der Mangala endlich mal so ein bisschen mehr kreativer spielen, als er es sonst in seiner alleinigen Sechserrolle kann. Und Mangala war ja für mich der von allen 22 Spielern der überragende Mann.
Überragender Mann.
Und
glaube ich, auch überhaupt keine zwei Meinungen.
Und da muss man sagen, wenn man den Hannes Wolf meinetwegen auch zu Recht in den letzten Wochen kritisiert hat, weil irgendwie die Mannschaft nicht gut gespielt hat, dann muss man aber genauso jetzt hier auch mal loben. Das war taktisch wirklich super, hat der Mannschaft total gut geholfen. Und es ist ja nicht nur, dass wir das Derby gewonnen haben. wir haben es 4-0 gewonnen. Und du hast es ja auch am Anfang gesagt. Wir haben es auch noch völlig verdient in dieser Höhe gewonnen. Ja. Und das ist dann auch wirklich eine tolle Leistung des Trainers.
Das stimmt. Muss ich dir recht geben? Ja, also wenn du mich jetzt nach Man of the Match gefragt hättest, dann hätte ich stark geschwankt. Ne, weil ich mich schwer hätte entscheiden können zwischen Mangala tatsächlich und aber auch Lewis Holtby. Ne?
Lewis Holtby, natürlich, ja, für
nein,
mich.
Nein, wir spulen das zurück, wir schneiden es raus, doch nicht Lewis, wie komme ich darauf? Oh Gottes Willen, das kriege ich nie wieder, das kriege ich mein Leben lang vorgesetzt. Natürlich Pierre-Michel Lasogga, Mensch, der andere schöne Name. Für mich, also, ich will ihn jetzt nicht Gottes gleichsetzen, aber meine Herren, was hatte der für eine Einstellung? Was hat er überhaupt eine Einstellung zum Job? Und auch in diesem Spiel, der hat gerannt, der ist gerannt, der hat geackert für zwei, hat überall ausgeholfen, war überall zu finden und schafft es noch nach seiner 1-0-Führung dann nochmal diesen 100-Meter-Sprint nach Hause, hätte ich beinahe gesagt, in die Fankurve zu hinter sich zu bringen. Für mich in dieser Partie vielleicht noch wichtiger als Mangala. Ja, ich lege mir jetzt fest, Lasogga ist mein Man of the Match, nicht nur wegen seiner Tore, sondern allgemeine Präsenz. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er auch noch die besten Zweikampfwerte zusammen mit dem Kaller von St. Pauli. Und das musst du als Stürmer erstmal bringen. Also Stürmer haben eigentlich immer eine schlechte Zweikampfquote, weil sie eben, ja, das liegt in der Natur der Sache, wenig Bälle kriegen. Die meisten, sagt sich der Verteidiger, aber Lasogga hatte die meisten Zweikämpfe gewonnen von allen Spielern, die da auf dem Feld standen. Großartige Leistung für
mich. Also mich hat Lasogga ja auch total erfreut. Ja, ich fand er hat nicht nur diese zwei Tore gemacht, sondern ich fand, das war das beste Spiel im HSV-Trikot, das er bisher gemacht hat. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß nämlich noch aus dieser Zeit, wo wir, war das? Ja, Greuther Fürth, ne? Wo er dann in der Relegation da getroffen hat oder so, ne? Das war doch.
Ja. Das war der 2014er Relegation.
Ja, genau. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich persönlich empfand den wirklich nicht so doll. Der stand halt immer da, wo man stehen muss und hat halt das Tor gemacht. Das war super. Aber ansonsten war der fußballerisch immer limitiert und ich bleibe auch dabei. Ich empfinde es auch weiterhin. Ja, und aber in diesem Spiel muss man wirklich sagen, hat er nicht nur zwei Tore gemacht, sondern der hat nicht nur gekämpft und du hast gerade gesagt, er hat die ganzen Zweikämpfe gewonnen. Ich finde, der hat auch so viele Lücken gerissen. Der war irgendwie, wenn man sagt, ey, Lasogga, die nächsten 9 Spiele noch genau so. Ja, das wäre super. Ja. Aber ich werde nie der größte Lasogga-Freund, weil der halt viel zu viele durchschnittliche, wenn nicht gar schlechte Spiele für den HSV macht. Genau. Und wenn er jetzt halt 11 Tore geschossen hat oder 12, weiß ich jetzt nicht, ne?
Ja, 12.
Ja, dann frag mal, wie sieht's aus mit Terodde? Dann guck dir mal andere Stürmer an, auch in der ersten Liga, dass man sagt, ich meine, dass unser Nummer 1 Goalgetter und Torjäger nach 25 Spielen 12 Tore geschossen hat.
Ja, allerdings, da muss ich dir ein bisschen den Zahn ziehen. Also das,
weil Titzi nicht eingesetzt hat, meinst du, ne?
Naja, also es ist ja Fakt, dass er tatsächlich jetzt 19 Spiele erst gemacht hat von den 25. Und 19 Spiele und 12 Tore finde ich als Quote so gar nicht schlecht. Ja, auch wenn es natürlich, siehe Terodde, jetzt mit 24 gespielten und 26 Toren deutlich besser geht. Aber tatsächlich, wenn du es so nimmst, ist Lasogga drittbester Stürmer. Beziehungsweise es gibt zwei Spieler, die noch 13 Mal getroffen haben. Also Terodde mit 26, zwei Spieler mit 13 Toren und dann kommt Lasogga. Ne? Also finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Ne? Ganz ehrlich, jetzt nach dem Derby-Sieg und nach zwei Toren, ich will dem Mann ja auch gar nicht Schlechtes. Nee, ich will jetzt nur sagen, ich habe mich halt für ihn gefreut, dass er nicht nur zwei Tore gemacht hat, sondern dass er endlich, aus meiner Sicht jetzt endlich, auch mal ein richtig geiles Spiel gemacht hat. Mit allem drum und dran. Nicht nur mit den Toren.
Sehr gut.
Das war super, ne?
Genau. Und das bringt mich, lieber Hubs, zu einer Geschichte, die wir ja noch von der letzten Folge, von unserer letzten Aufnahme offen haben. Falls du dich da überhaupt noch dran erinnern kannst. Wir hatten in Folge 530 nämlich so eine kleine, na, ich will nicht sagen, also wir beiden hatten eine kleine Unterhaltung bezüglich der Lasogga. Ich war doch der Meinung, der Herr wird keinen neuen Vertrag bekommen. Und du hast gesagt, natürlich wird er einen bekommen. Kannst
ganz
du dich
genau
noch erinnern?
Ja, natürlich. Ja,
sehr schön, sehr schön.
Und dann hast du doch... Ja, mach genau. Du hast irgendeinen Hashtag aufgerufen, ne?
Den Hashtag 530 PML, habe ich gesagt, darunter soll man sich bitte mögen, wenn man auch seine Meinung dazu abgeben möchte. Und das haben sogar einige getan, das finde ich sehr, sehr schön. Und die möchte ich kurz runterrattern. Entweder hilfst du mir oder ich lese die 6 Stück einfach mal alleine vor. Mir ist es egal.
Lies alleine vor, ich habe jetzt keinen Twitter
geöffnet gerade. Genau. Du musst jetzt auch noch ein bisschen erstmal, ich höre im Hintergrund, du musst zu Kräften kommen, du hast einen langen, anstrengenden Flug hinter dir.
Ja, genau, jetzt noch ein Stück Milka-Schokolade.
So, sehr deswegen, gut. Jetzt die nächsten 2 Minuten gehören mir. Also, erstmal war es Jan Jones, der sich gemeldet hat und der hat gesagt, Lasogga spielt nächste Saison für den HSV. Der Trainer mag ihn und Kühne auch und die Bild sowieso. Aha, der war also schon mal deiner Meinung. Dann unser geschätzter DSM Tebu hat auch gesagt, er wird bleiben, da keine anderen Angebote kommen. Aha. Und auch Christian, nämlich @chris2002x, hat geschrieben, ich denke wieder Hobbs, dass er durch die Presse hochgeschrieben wird und dann leider einen neuen Vertrag bekommt. Bei Leeds war er nur bis zum Trainerwechsel in der Startelf, danach nur noch auf der Bank. Er wird Diekmeier 2.0 und performt nur vor der Vertragsverlängerung. So, dann kommt noch Arne Acker, den kennen wir auch sehr gut. Vielen Dank für deinen Beitrag hier. Er sagt, ich denke, PML wäre ein guter Erstligastürmer, wenn der Fußball auf ihn zugeschnitten ist. Denke aber tatsächlich, und darum geht es, er wird bleiben bei geringeren Bezügen. Und ich hoffe es auch ein bisschen. So, und dann haben wir den vorletzten, das ist Toasty Toaster. Team Obst, sagt er. Ich befürchte, es wird so kommen. Medien und Fans wollen ihn und die sportliche Führung lässt sich davon leiten. So war es doch immer. Vielleicht denkt Becker ja anders. Aber auch wenn Lasogga die meisten Buden gemacht hat, so doll ist unser Sturm jetzt nicht. Das stimmt wohl. Und zum Schluss kommt noch Timo Horn, unser Supporters-Chef, der sagt, ihr habt beide Unrecht. Aha. Lasso bleibt, weil er eine Maschine ist. Und woanders auch nicht mehr verdienen würde, als dann bei uns. Na, also, die Meinung ist eindeutig, alle denken wie du, Hof, mehr oder minder. Ich bleib trotzdem dabei. So, der kriegt doch bitte hoffentlich, also was heißt hoffentlich, der kriegt doch bitte keinen Vertrag. Es sei denn, er trifft jetzt in jedem Spiel nochmal 2 und wird noch Torschützenkönig.
Ja, also vielen Dank an alle Twitter-Freunde, dass ihr mich da unterstützt habt. Wobei bei 2 muss ich einmal kurz reingrätschen. Das eine, das finde ich ein bisschen gemein, ne, der performt nur, bis er einen neuen Vertrag hat.
Ja, genau.
Da muss man sagen, ich glaube, so ein Pierre-Michel Lasogga, ich weiß gar nicht, wie ich da mich jetzt ausdrücken soll, ihr wisst alle, wie ich glaube, wie er ist. Ich glaube, er ist genauso, wie ihr denkt, wie er ist. So. Und das, ich will jetzt kein böses Wort hier nennen, aber ich glaube, der macht halt viel mit dem Herzen. So, also positiver kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich glaube, er macht viel mit dem Herzen. So, ne? Und klar, wenn der sich wohlfühlt, ja, weil der Trainer setzt auf ihn. Ich meine, hast du das gesehen bei Twitter, wie er in die Mannschaftsumkleidekabine kam und seine Teamkameraden haben Pierre-Michel Lasogga gesungen? Ne? Also der scheint ja auch im Team beliebt zu sein. Der Trainer setzt auf ihn. Ne? Die Fans finden ihn geil, wenn er hier zum Bäcker geht nach 12 Toren, dann schauen ihn auch alle auf die Schulter. Dann, das motiviert den. Und ich glaube auch nicht, dass der sich dann hängen lässt. Mhm. Aber kommt mal wieder eine Schwächephase oder vielleicht dann auch mal, wie es beim HSV ja oft ist, immer nach einem halben Jahr ein neuer Trainer und irgendwie er fühlt sich da nicht so wohl. Ich glaube, dann lässt die Leistung auch schnell wieder nach. Also ich glaube nicht, dass das so richtig so böse wie sagt man das? Also ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, er macht das jetzt nur für einen neuen Vertrag und dann schenkt er sie nicht mehr an. So, bei Dennis Diekmeier habe ich das anders gesehen, ja, aber bei Pierre-Michel Lasogga sehe ich so, wie ich es gerade gesagt habe, das glaube ich nicht. So, und das Zweite, da muss ich jetzt sofort ein Veto einlegen. Irgendjemand, hast du gerade vorgelesen, hat geschrieben, er wäre ein toller Erstligastürmer, wenn das Spiel auf ihn zugeschnitten ist. Im Leben nicht. Ja, die erste Liga ist, jetzt gucken wir uns nicht Nürnberg und Hannover an, aber im Großen und Ganzen ist die erste Liga viel schneller. Also der Typ würde ständig im Abseits stehen, ständig. Ja. So, und der würde überhaupt nicht die Zeit bekommen, hier diese Bälle da so zu verarbeiten. Also nein, Pierre-Michel Lasogga würde ich jetzt mich festlegen, ist
genau. Nicht. Und das ist ja mein Hauptargument, warum er eigentlich keinen Erstligavertrag. Also wir gehen mal davon aus, dass der HSV aufsteigt, so, dass er keinen Erstligavertrag angeboten bekommen darf. Und deswegen
naja, stopp. Bin ich der Meinung, ich in der letzten Folge habe ich ja zu dir gesagt, nee, da hast du recht, der darf keinen bekommen. Aber er bekommt ja einen.
Ja.
Ich habe ja nicht gesagt, ich will das, sondern ich habe gesagt, ich befürchte das.
Ich weiß. Aber ja. Ich glaube, wir haben jetzt mit Becker einen starken Mann, der entscheidungskräftig ist. Und,
ja, aber der Becker war auch ein bisschen dünnhäutig, oder? Jetzt, guck mal, jetzt verlassen wir die ganze Chronologie schon wieder. Ich habe das mitbekommen, natürlich auch nur über Twitter, dass irgendwie wer war das von St. Pauli? Irgendeiner hat gesagt, hier der HSV und jetzt kriegen sie mal das, was sie verdient haben. Und wer war denn das? Der Präsident oder?
Ich glaube, es war der Präsident.
Okay, so. Göttlich, ja. Mhm. So, und dann hat ja irgendwie der Becker gesagt, das ist ja eine bodenlose Frechheit und das geht gar nicht.
Ja.
Da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, Herr Becker ist kein gebürtiger Hamburger, ne? Nee, ist er, glaube ich, nicht, ne? Wo ich so denke, ich erwarte, ist das falsche Wort, ich erhoffe von dem Sportchef meines Herzensclubs, dem Hamburger Sportverein, dass du in solchen Phasen einfach hanseatischer bist.
Ja,
und nicht draufhaust und auf diese billige Polemik auch noch wieder was raufhaust.
Naja, klar.
Mein Gott, lass sie ins Leere laufen. So, dann, ja.
Ne? Die Antwort kam ja auf den Platz, ne?
Ja, genau. Und ich meine, dass wir mit Finanzen, ich habe das ja in der letzten oder vorletzten Folge, habe ich hier doch mal begonnen mit meiner FIFA 19 HSV Mannschaft, ne? Ja, wenn du siehst, wir haben weit über 100 Millionen in den letzten 5-6 Jahren ausgegeben und wenn du siehst, was für einen Wert wir da noch haben an Spielern, da muss man sagen, kann ja Herr Becker nichts für, es war ja alles vor seiner Zeit, aber vor ihm, da musst du dich auch jeder Kritik stellen. Da kannst du nicht sagen, das ist eine bodenlose Frechheit. Ist es keine Frechheit, es ist einfach dumm. Ja,
es gehört sich einfach
nicht. Es gehört sich
nicht. Also, du kannst als Fan sagen, das ist alles in Ordnung.
Ja.
Aber doch bitte nicht als Präsident eines Vereins in der gleichen Liga oder
ja, vor allen Dingen, wenn du
oder überhaupt als Präsident
eines Vereins. Und
da hältst du dich auch zurück. Ne? Das genau. Ist auch nicht hanseatisch.
Ne? Nee, genau. Ja. Genau. Das ist halt plump. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so viel passiert, glaube ich, was Gewalt angeht zwischen den Fans. Aber stell dir mal vor, da wäre was passiert, dann hättest du dir das als Präsident auch ankreiden müssen.
Ja,
ne? Weil man sagt, also dann hetzt du die Leute auf, das ist irgendwie Quatsch.
Ja, ne? Genau so ist es. Ne? Nein, alles soweit gut. Ich vertraue in Becker um das.
Ich finde Thema auch, wir haben da. Ja, ne, alles klar.
Nur um das Thema Lasogga da jetzt abzuschließen. Also ich vertraue in Becker und seine Fähigkeiten und so, bleibe dabei, trotzdem ich hier keine einzige Stimme hier bekommen habe von der nur der HSV Podcast Fangemeinde, so eine Frechheit hier, du. Jetzt mache ich mal eine göttlich. Ich bleibe dabei, Lasogga kriegt keinen neuen Vertrag. So.
Gut. Und weil du gerade Becker nochmal erwähnt hast, da bin ich gleich aufgesprungen, weil ich so denke, ich glaube wirklich, wir haben in Ralf Becker endlich mal wieder einen richtig guten Sportchef. Und ich finde auch ganz oft, dass wenn der sich vor den Kameras präsentiert, ich finde ihn manchmal zwar zu maulig, also ich finde ihn eher immer ein bisschen zu, weiß ich auch, maulig irgendwie.
Ja.
Aber
er grinst jetzt nicht über beide Ohren. Ne?
Ja, genau. Er ist jetzt kein Charmeur, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass zwischen ihm und Hoffmann und Wolf das gut passt und deswegen auch alle Leihgeschäfte, muss man ja sagen, ne, Mangala allen voran und so, das klappt auch gut. Ich meine, wir haben 50 Punkte nach 25 Spielen, ist doch super. Okay, und insofern möchte ich das jetzt nicht als große Kritik sehen. Ne? Nur ich hätte es mir halt gewünscht, dass er da ein bisschen hanseatischer reagiert hätte. Aber gut.
Ja, das stimmt. Aber da siehst du dann auch den Druck, ne, den die noch auszuhalten haben, die
Herren. Stimmt.
Und den kann man nicht immer so kompensieren. Ne? Aber weißt du was? Ich aber wirklich Thema wechseln, aber noch zu diesem Spiel kurz was sagen. Wir haben ja so geile Hörer. Hups, wann haben wir eigentlich zuletzt mal über die Szene des Spiels gesprochen?
Oh, weiß
ich nicht. Wissen wir beide gar nicht mehr.
Nee. War eine geile Idee.
Ja, natürlich war es eine geile Idee. Ne? Aber wie gesagt, wir haben so ein bisschen geändert. Nichtsdestotrotz, es haben uns hier zwei Hörer immer noch eine Szene des Spiels geschickt.
Ja, geil.
Und das finde ich so super. Die eine hatten wir auch schon zum Thema und hiermit grüße ich freundlich Twitter-User Saurehefe 1887.
Ah, und netter Typ.
Ja, großartiger Typ. Mensch. Ja. Wir haben ihn ja auch schon live gesehen, als wir alle gemeinschaftlich beim Spiel HSV gegen Monaco waren. Kam es ja zum großen Treffen.
Genau.
Und der hat geschrieben, erstmal hat er gesagt, er freut sich, dass wir endlich wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, tun wir auch.
Ja, wir freuen uns auch.
Und er schrieb, seine Szene des Spiels ist der Sprint von Lasogga nach dem 1:0. Und jetzt fragt er noch, war das jetzt die Initialzündung für den Aufstieg oder Stolperstein, da dadurch viel, was nicht lief, überdeckt wird? Das verstehe ich nicht ganz, aber wir können ja drüber reden. War dieses 1-0 die Initialzündung für den Aufstieg?
Nee, ich glaube, er meint das Spiel. Ich glaube, ich würde sagen, ja, okay. Er meint das Spiel. Und ich muss sagen, ist natürlich jetzt gefährlich, weil es könnte in 7 Tagen schon wieder ganz anders sein. Aber mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass dieses Spiel und dieses Erlebnis und dieses Feiern mit den Fans und diese, wir haben nach 17 Jahren können wir endlich wieder Derby-Sieger sagen und man geht mit breiter Brust durch die Stadt. Ich glaube schon, dass wir einer der ersten beiden Plätze belegen sag's mal anders. Wir werden Zweiter. Ich glaube, dass Köln gewinnen wird. Meister wird in der zweiten Liga. Ja. Und ich glaube, dass wir Zweiter werden. Und wenn man dann zurückblickt, dann sagt man, die Mannschaft ist nicht gut gestartet ins Jahr 2019. Dann kam das St. Pauli-Spiel. Und seitdem sind die gefestigt. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen werden. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen wieder einen besseren HSV sehen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube auch. Also diese Stimmung, die nimmt man jetzt erstmal mit. Man hat jetzt seit diese Schmach von vor 8 Jahren ausgewetzt und man geht mit so einem positiven Gefühl jetzt in diese Trainingswoche rein. Glaube ich schon. Also wichtig ist jetzt natürlich auch das nächste Spiel. Ne, wenn du jetzt gegen Darmstadt auf den Deckel bekommst, dann könnte die Stimmung auch schon gleich wieder dahin sein. Und wehe, man spielt dann auch noch wieder so wie gegen Greuther Fürth beispielsweise, dann könnte es nochmal wieder zum Stimmungswechsel kommen. Aber ich halte den HSV dafür stark genug, da jetzt endlich mal wirklich den Bock umzustoßen, wie es ja so schön heißt. Und das könnte wirklich jetzt die Trendwende oder die letzte Zündung, wie Sauri Hewi ja gesagt hat, irgendwie könnte sie sein. Also ich bin da auch wirklich guter Dinge. Und wir haben ja, glaube ich, die ganze Saison über durchgehend gesagt, wir rechnen fest damit, dass wir sofort wieder aufsteigen. Ne?
Ich denke, dass also, weil du gerade gesagt hast, wenn gegen Darmstadt nicht gewonnen wird, dann ist die Stimmung wieder. Es kommt wirklich darauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert. Ich sage ja nicht, dass wir hier locker durchgehen. Also Union Berlin hat so einen geilen Lauf zurzeit, dass man sagt, das kann noch ganz eng werden. Wir müssen nach Berlin. Das wird auch ein sehr entscheidendes Spiel werden. Und ich sage ja gar nicht, dass wir das gewinnen werden. Vielleicht verlieren wir das sogar oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft, wenn du auch gesehen hast, wie die in der St. Pauli-Umkleidekabine gejubelt haben, ich glaube, das ist eine Initialzündung auch, um diese Mannschaft noch mehr zusammenzuschweißen. Und ich glaube halt, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, ich glaube, dass wir mehr oder weniger bis zum Schluss auch mit einer Doppel-6 wieder spielen werden. Und dass vielleicht der entscheidende taktische Kniff war, um mehr Stabilität zu bekommen und den Mangala, der im letzten halben Jahr eigentlich zu viele defensive Aufgaben übernehmen musste, dass der dann in gewissen Spielszenen einfach sich nach vorne einschalten kann und Hond oder Holpi oder wen auch immer da unterstützen kann. Ich glaube, dass das jetzt auch taktisch aufgeht.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Ach, es wird spannend auf
jeden Fall. Yeah, Derby-Sieger.
Ja. Wir haben noch eine Szene des Spiels, weil ich ja eben von zwei gesprochen habe.
Ja.
Es tut mir leid für Pierre, der sich Mühe gegeben hat, aber wir werden es jetzt nicht mehr stundenlang noch diskutieren. Aber diese Szene ist auch wichtig. Er schreibt nämlich, Pollersbeck hält zu Beginn der zweiten Halbzeit das zwischenzeitliche 0-1 fest und ermöglicht damit einen fulminanten Kantersieg. Ein großartiges Spiel des gesamten Teams. Ja, kann ich auch genauso unterschreiben, war auch eine sehr, sehr wichtige Szene, denn ich glaube, das war wirklich 23 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Ne? Also wenn der Miyaichi war es, glaube ich, da den trifft, dann brodelt es aber gewaltig da in dem Hexenkessel. Und auf der anderen Seite war dann ja die St. Pauli-Fans da, die gleich wieder Pyro gezündet haben.
Ja, also ich finde das geil, dass dass diese beiden jetzt eine Szene des Spiels uns geschickt haben. Ich finde, da waren so viele Szenen des Spiels. Es waren natürlich alle 4 Tore. Es war dieses von Pollersbeck. Das war auch super. Ich muss auch hier mal ein Riesenlob an Felix Brüch geben. Ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Felix Brüch, aber ich finde, der hat das sehr souverän geleitet. Und auch wie er da diesen Spielunterbrechung gemacht hat und so. Ich finde, auch das sind so Szenen des Spiels gewesen. Wenn man mich jetzt zwingen müsste, ich muss kurz eine Szene des Spiels nennen, dann würde ich eine nehmen, die ist vielleicht total bescheuert, aber ein wirklich herzensguter Mensch, den ich kenne, der hat vor ein paar Wochen mal zu mir gesagt, was er so geil findet, ist, wie der Mickel sich immer freut.
Dankeschön.
So, und ich will jetzt gar nicht mit Mickel und dass er nachher noch diese Fahne getreten hat, aber ich weiß nicht, ob es das 2-0 war oder das 3-0 war, da war die Kameraeinstellung so, dass der Pollersbeck zur Bank gelaufen ist und wer läuft ihm in den Arm? Der Mickel. Ja. Und da denke ich, ey, geil, du Mickel hast gegen Greuther Fürth gespielt, ja, eine Woche vorher, weil Pollersbeck ja verletzt war, warst, fand ich persönlich, unser bester Mann. Ja. Kannst dann, obwohl du ein echter HSVer bist, kannst dann nicht spielen, weil Pollersbeck wieder dir in Anführungsstrichen vorgesetzt wird. Und trotzdem gehst du ab wie ein Zäpfchen, identifizierst dich zu 1000%. Und das fand ich so geil, wenn ich den Mickel sehe, wie der sich da an der Seitenlinie freut. Da geht mir mein Herz auf. Ja. Und deswegen wäre das meine Seele des Spiels.
Ja, du hast absolut recht. Das ist, du nimmst mir leider die Worte aus dem Mund. Ich hätte nämlich, egal was du gesagt hättest, ich hätte genau hätte ich Tom Mickel thematisiert. Jetzt hast du ihn thematisiert und ich brauche nichts mehr zu sagen. Ist auch in Ordnung. Wirklich ein ganz, ganz, ganz großes HSV-Herz der Mann und stellt mega, sich da wirklich in dieser Mannschaft wirklich ganz vorbildlich. Und da sieht man eben auch, dass es zur Zeit da wirklich eine Mannschaft zu sein scheint, ne? Und nicht nur ein paar Profis, die zum Absand da sind. Also das ist wirklich eine Truppe, eine Einheit, die da steht. Ne?
Sehr geil. Wir können jetzt noch über die vier Tore sprechen oder schenken wir uns das jetzt? Also, wir sind Derby-Sieger. Wir sind Derby-Sieger. Die Stadt ist schwarz-weiß-blau und völlig zu Recht. Das ist das Geile. Und ich muss zugeben, ich hoffe, weil es ist gar nicht so typisch für mich, aber ich habe so ein paar St. Pauli-Freunde bei mir, die hab ich alle schon mit WhatsApp irgendwie gequält. Ich muss das irgendwie ausleben und ich glaube, es liegt halt daran, dass ich wirklich nach diesem 1-0 Kopfball Asamoah, ich bin in meinem Bekanntenkreis durch die Hölle gegangen, weil da echt viele St. Pauli-Sympathisanten sind. Und was ich mir da anhören musste, verdammte Scheiße. Und jetzt irgendwie denke ich, boah, also es ist einfach auch ein geiles Gefühl. Es ist ein geiles Gefühl.
Ja.
So, jetzt kommt Darmstadt.
Jetzt direkt ein Klosemals hier.
Jetzt das musste sein. Kommt Darmstadt.
Jetzt kommt Darmstadt, genau.
Ja.
Mit einem alten HSV. Wir fahren ja nach Darmstadt.
Ich war ja. Wir spielen zu Hause. Ja, macht ja nichts. Aber das war doch mein Auswärtsspiel. Ich war doch in Darmstadt. Ich war doch eingeladen in Darmstadt.
Ach ja.
Da kam doch noch der Titz auf mich zu im Hotel. Ich habe das doch hier alles erzählt.
Haben wir doch auf Band. Ja,
alles haben wir doch auf Band. So, jetzt muss ich direkt mal gucken.
Begrüßen wir jetzt Darmstadt. So sieht es aus. Ne?
So, und Darmstadt hat gegen Kiel gewonnen. 3-2. Uiuiui. Ja,
genau. Und zwar, warum? Weil sie einen neuen Trainer haben. Wer ist der neue Trainer?
Was?
Ja.
Die haben einen neuen Trainer. Ich krieg gar nichts mit.
Du bist ein paar Mal in Urlaub und kriegst ja nichts
mit. Gar nichts.
Ich erzähle dir, wer der neue Trainer von Darmstadt ist.
Ja.
Nämlich ein alter HSVer.
Ach, auf den Kevin King. Gibt's doch gar nicht.
So. So, unser, der bekannte griechischstämmige deutsche Berufslehrer, Trainer, ach Mensch, Dimitrios Gramotzes ist Trainer von Darmstadt 98 und zwar schon seit zwei Spielen.
Warte mal, wer war das denn noch?
Dirk Schuster musste weg.
Dimitrios Gramotzes.
Ja, kennst du den Namen überhaupt?
Ganz dunkel. In deinem wunderbaren HSV-Podcast, wenn du mich gefragt hättest, in welcher Saison hat der da gespielt? Ich keine Ahnung, aber.
Du hättest es nicht sagen können, ne?
Es aber war ich in den 90ern oder so? Anfang der 90er?
Ende der 90er. Ende der 90er. Bis 2000, genau, hat er gespielt. Also unter Pagelsdorf hat er gespielt. Und dann später zu Kaiserslautern und dann ungefähr noch zu 3, 4, 5 anderen Vereinen, auch im Ausland gewesen. Ich krieg's leider gar nicht mehr genau hin. Aber als Trainer, sehr spannende Karriere, der ist nämlich ausschließlich in den U-Mannschaften des VfL Bochum Trainer gewesen. Und das 6 Jahre lang, also wirklich von der U13 bis zur U19 alles da gehabt. Und jetzt ist Darmstadt seine erste Profistation. Also hochinteressant. Das erste Spiel hat er verloren, ich glaube gegen Bielefeld auf jeden Fall. Und jetzt hat er mit seiner Mannschaft das geschafft, was wir nicht geschafft haben, nämlich Kiel geschlagen, wie du eben gesagt hast. Also leicht wird das mit Sicherheit nicht. Ne? Zumal wir unseren Capitano auch nicht einsetzen dürfen.
Stimmt, Aaron Hunt, mal wieder verletzt.
Ja, leider, leider.
Ja, das ist echt übel, ne?
Ja, fällt auch definitiv aus. Also ich glaube, heute kam jetzt auch die Meldung, was war es, ein Faszienriss im hinteren Oberschenkel. Also wird auf jeden Fall jetzt ein Spiel pausieren, nämlich das gegen Darmstadt, und dann muss man mal weiter gucken. Ne? Mhm. Ja, aber Darmstadt zu Hause eigentlich, ach Gott, Mensch, eigentlich muss man die schlagen. Ne?
Ja, klar. Nein, du musst sie schlagen. Die Frage ist, tun wir es? Aber du musst sie schlagen, das ist ganz klar. Naja, wie sehen denn die anderen Spiele aus, da unsere beiden, die da oben noch hängen?
Also die direkte Konkurrenz ist sieht so aus, also Köln muss auswärts bei MSV Duisburg antreten. Das wird dann wohl eventuell gewonnen. Aber Union Berlin muss bei Heidenheim ran. Und da wissen wir, Heidenheim ist ja eine der besten Mannschaften 2019 in der zweiten Liga. Da haben wir nicht vergessen. Mhm. Ne? Also insofern, das könnte sein. Also auf Köln brauchst du ja fast nicht mehr gucken. Da sind wir uns da weitestgehend einig. Die werden Meister. Sollen sie auch bitte. Die haben nun mal den besten Kader. Da gibt es nichts.
Naja.
Aber, ja.
Hashtag Rathaus.
Ja, klar. Also wenn
Lust hätte ich schon. Ich glaube es halt auch nicht. Also ich wäre jetzt nicht überrascht oder enttäuscht, wenn Köln nachher das Rennen ganz oben macht. Aber solange wir da so dicht dran sind mit nur einem Punkt.
Ist ja ganz klar. Ich nehme diese olle Radkappe mit. Das ist mir ganz,
na klar.
Das ist ja ganz selbstverständlich, aber ich glaube halt nicht dran. Ne? Aber wichtiger finde ich deshalb das, was Union macht. Ne?
Ja.
Union spielt in Heidenheim. Also das ist noch nicht gewonnen, sage ich mal. Heidenheim ist okay mit 21 Punkten. Nicht gerade die heimstärkste Mannschaft, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht. Und Union Berlin, die haben auch erst 16 Punkte in der Ferne geholt. Also vielleicht ist da was zu drehen. Man weiß es nicht. Ne? Wir gucken jetzt nochmal auf die Rückrundentabelle. Wenn wir das nochmal zugleichen, da ist allerdings Union Berlin bestes Team. Also es wird spannend auf jeden Fall.
Ne? In der Rückrundentabelle, stimmt. Ja, aber gut, Heidenheim irgendwo im Mittelfeld.
Ja, Neunter. Das haben sie noch nicht sofort gewonnen. Das müssen sie erstmal bestreiten, das Match.
Ja gut, aber wir müssen natürlich immer auf uns gucken. Du kennst es ja, wir müssen auf uns gucken.
Genau.
Wann spielen wir denn gegen Berlin?
Gegen Berlin? Oh, Mensch, da fragst du mich jetzt. Das kann ich hier in einer Minute sagen. Erstmal,
danach müssen wir nach Bochum.
Dass du mich fragst, wann wir jetzt gegen Darmstadt spielen. Das wäre ja Samstag 13 Uhr, auch wieder so eine beknackte Zeit, aber immerhin ein Samstagsspiel. Und gegen Berlin spielen wir also noch nicht angesetzt, aber am Wochenende 27., 28., 4. Also das ist der 31. Spieltag. Und Prognose, also da entscheidet sich wirklich der Aufstieg oder Nicht-Aufstieg definitiv. Ja, also wenn wir das auch gewinnen.
Schade, die hätte ich auch wenn Union jetzt einen Lauf hat, die hätte ich gerne jetzt gehabt.
Ja.
Das ist natürlich in Berlin, wenn es um den Aufstieg geht, ist natürlich.
Das ist hart, ne?
Das ist ein harter Ritt. Aber gut, so weit ist es ja noch nicht.
Eben,
so, ne? Gehst du denn oder bist du denn heute losgegangen und hast dir das Derby-Sieger-T-Shirt gekauft?
Ich ärgere mich so. Ich habe ungefähr 4 Minuten zu spät mich bemüht, um diese. Nein, also es gibt ja 2 Varianten, Hobbs. Ne? Das eine sieht wirklich toll aus. Das ist die Hamburg Landkarte, hätte ich beinahe gesagt. Also wirklich die Grenzen Hamburgs, ne, wie man es so kennt. Die Elbe fließt schön durch und das Ganze untermalt mit einer Raute. Das sieht fantastisch aus, ohne Schriftzug. Finde ich ganz, ganz toll. Davon gab es 1887 Stück. Die waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Ich habe es natürlich nicht geschafft. So, und jetzt ist heute nochmal ein zweites T-Shirt nachgeschossen worden. Finde ich, sieht nicht so hübsch aus und das kann ich mir leider nicht zulegen. Nee, ich fand das andere schöner.
Und das, warte mal, was ist bei dem zweiten? Das ist doch das Gleiche, aber wo sie so ein.
Ja, es sieht schon anders aus. Der Krishan hat da irgendwas getwittert. Also, es sieht schon anders aus. Ist auch ein Schriftzug jetzt mit Derby-Sieger und 04 und weiß ich nicht. Das andere fand ich stylischer. Das kann man.
Aber jetzt eine kleine Insider-Information. Dieses erste T-Shirt, von dem du gerade geschwärmt hast, ne?
Ja, ja.
Das gab es schon seit Dezember in den HSV-Stores zu kaufen.
Ach was?
Ja. Ich habe da die Insider-Quelle, ich sage es dir.
Nein, das ist doch. Und ich wusste, es sieht so schön aus.
Ja, das ist ganz cool, finde ich auch.
Wirklich
toll
gelungen. Also wenn dein Insider das irgendwann noch mal in Größe XL hat.
Ich sage nicht, dass er das hat, aber wir hatten nämlich gerade heute Morgen noch drüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, ich finde das jetzt ganz cool. Er sagte, das Verrückte ist, das hängt ja schon seit Dezember.
Ach, guck,
und es gab noch welche und jetzt, das hat ja eigentlich mit dem Derby-Sieger gar nichts zu tun. Nee,
gar
jetzt,
Marketing können sie, ne?
Ja, Marketing können sie. Übrigens, ich finde auch noch einen Punkt, den wir schnell noch sagen müssen, was ich sehr geil finde beim HSV, 12-0.
Oh, ach so, ja, die oder? Weiße Weste, ne? Genau, die aber Mittel hat jetzt auch ein. Ja,
ja, ja, aber 12-0 finde ich eigentlich gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ich sag's noch einmal, auch deswegen, weil wir auch echt oft Glück haben, weil nicht alle hundertprozentig reingehen, ne?
Ja, klar, ne, aber das ist eben eine
Liga. Oh, hast du das gestern gesehen mit Hannover?
Oh ja, oh, es tut mir so leid, also, da bist du schon mal auf guten Wege. Ja. Und man muss sagen, man kritisiert ja Doll sehr häufig in diesen Tagen, aber für dieses Spiel hat er seine Mannschaft auch mal richtig gut eingestellt.
Ja, das stimmt.
Das muss ich wirklich anerkennen. Ich bin auch wirklich kein Doll-Freund mehr. Das war früher mal anders, aber jetzt.
Ist nicht so doll mit dir. Mit dir und Doll.
Sehr fragwürdig, aber hat er gut eingestellt, aber das ist wirklich eine Scheißszene. Also,
am Anfang dieses Podcasts haben wir gesagt, wir nehmen das Ganze am Montagabend auf. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Am Dienstagabend, also sprich in 24 Stunden, nehme ich eine neue Reingemacht-Folge auf mit Fußballexperten Bruxy, der ja Hannover 96-Fan ist. Ich bin sehr gespannt, was er zu Hannover 96 zu sagen hat, was er zu sagen hat zu Jogi Löw, was er zu sagen hat, dass Zinedine Zidane wieder Trainer ist bei Real Madrid. Es ist ja viel passiert. Aber wo wir schon bei Werbung in eigener Sache sind, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen. #Darmstadt.
Hashtag Darmstadt, genau. Ne? Der liebe Matthias vom Kickschuh-Blog, das schreibt sich wirklich genauso, Kickschuh und dann Punkt-Blog, könnt ihr alle mal ansteuern. Der hat mich, wie auch vorm Hinspiel schon gebeten, meine Einschätzung zum Spiel, zum HSV im Allgemeinen, auch ein bisschen zu Darmstadt natürlich abzugeben. Das habe ich gerne getan. Und das Ganze ist, glaube ich, ab Donnerstag auf seiner Homepage zu lesen. Kickschuh-Blog mal ansteuern. Und Matthias und seine Kumpanen machen auch noch einen ganz hervorragenden, wirklich Podcast über Darmstadt 98 und den nächsten Gegner. Der heißt Hoch und Weit, der Linien-Podcast. Und Hoch und Weit hat eine Erkennungsmelodie. Und das ist das Lied, wo Bruno Labbadia mitsingt.
Aber also, sieht gut aus. Ich bin gerade auf kickschuh.blog gegangen. Das sieht sympathisch aus da.
Auf jeden Fall. Ganz grob. Und Matthias hat es auch wirklich gut drauf und ganz, ganz toller Typ. Falscher Verein, aber was soll man machen? Kann man sich ja nicht aussuchen, ne?
Ja, ich habe ja gewisse Sympathien für Darmstadt, ne? Also die werden natürlich am nächsten Wochenende kurz mal zur Seite gestellt. Ist klar. wann spielen wir? Samstag, Sonntag, Samstag?
Wir spielen Samstag und Anschluss ist 13 Uhr.
Alles klar. Sehr gut. Ne?
Also. Ja, Einkäufe erledigen und dann ab vom Fernseher wieder oder gleich ins Stadion, genau.
Ja, ich würde sagen, mehr können wir jetzt nicht sagen.
Auf keinen Fall.
Na, wir sind knapp eine Stunde dabei. Ich glaube, das war auch genau richtig. Wir sind Derby-Sieger. Du bist Derby-Sieger, ich bin Derby-Sieger. Alle, die es hier hören, sind Derby-Sieger. Und das hat sich richtig, richtig geil angefühlt. Ja. Und mit diesem sehr guten Gefühl gehe ich in die neue Woche. Wünsche dir und wünsche allen Hörern auch eine wunderbare, genussvolle Derby-Siegerwoche. Und dann werden wir uns hoffentlich schon bald wieder hören.
Davon gehe ich fest aus, mein lieber Hobbs.
Ich auch. So, Sascha, vielen Dank und nur der HSV. Tschüss aus Hamburg. Nur der HSV. Ciao.